Wir haben uns im ersten Kapitel Gesetzlichkeit angeschaut, was Gesetzlichkeit bedeutet. Auf der einen Seite ist der Begriff Gesetzlichkeit, birgt er ja eine nicht zu verachtende Gefahr in sich. Auf der anderen Seite wird er aber auch als Vorwurf an solche adressiert, die es mit dem Wort Gottes ernst nehmen. Und wir haben versucht, Unterschiede herauszuarbeiten, was das bedeutet. Was eigentlich ist Gesetzlichkeit? Da gibt der Römerbrief im ersten Kapitel eine eindeutige Auskunft drüber. Dann sind wir dem Wunsch des Apostels nach Gemeinschaft auf die Spur gekommen. Das war sein Ziel, geistliche Gemeinschaft zu haben. Nicht einfach irgendwelche rituelle, gemeindliche Handlungen abzuhaken, sondern sich wirklich aufzubauen, wirklich gestärkt zu werden, selber auch geistliche Stärkung weiterzugeben und damit verbunden in der Effektivität, die daraus entsteht, rauszugehen und das Evangelium zu bezeugen. Und dieses Evangelium, sagt Paulus, beleuchtet die Sünde im Herzen des Menschen, die verborgen ist, die sich oft nicht so deutlich zeigt. Die bringt sie aber ans Licht. Eine klare Verkündigung bringt die Sünde ans Licht. Und was dann zum Vorschein tritt, wird von Gott nicht mit Zorn kommentiert, sondern mit Güte beantwortet. Da sind wir schon im zweiten Kapitel gelandet, wo Gott uns sagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Geduld, Güte und Langmut zur Umkehr treibt? Und wir haben auch gehört, dass der eigentlich wirklich schlechte Karten hat, der diese Güte dann immer noch abweist und die ausgestreckte Hand Gottes nicht annimmt. Dann weiter im zweiten Kapitel haben wir bereits eine Folge dieser Abweisung gesehen. Wir sind schuldig in allem, was wir sind, in allem, was wir denken, in allem, was wir tun. Gottes Reaktion darauf ist Güte. Anstatt zu sagen, weil du schuldig bist, werde ich dich irgendwie aus dem Verkehr ziehen oder sonst irgendetwas machen, anstatt das zu sagen, Herr Jesus, hängt ihn ans Kreuz, lässt ihn sterben für unsere Schuld, dann steht Jesus auf und streckt uns unsere Hand aus. Und wenn wir das noch abweisen, stehen wir in der Gefahr, in die Verstockung hineinzurutschen. Das haben wir gestern besonders gesehen, was Verstockung heißt. Ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen, das Bild von den zugezogenen Vorhängen. Das zweite Kapitel nimmt auch die sogenannten, ein Ausdruck von mir jetzt, der ist vielleicht nicht neu, vielleicht habe ich ihn noch irgendwo aufgeschnappt, aber ich zitiere ihn trotzdem mal. Dieses zweite Kapitel nimmt auch die Bekehrungsverweigerer in die Pflicht und weist sie auf ihre Folgen hin. Ein Verweis auf ein Gutsein, auf ein gutes bürgerliches Leben beeindruckt Gott überhaupt nicht. Auch nicht der Verweis auf eine rituelle Zugehörigkeit zum Volk Gottes. All das lässt Gott völlig unbeeindruckt. Heute sind wir dann am Ende des zweiten Kapitels angekommen und ich habe mir vorher überlegt, eigentlich könnte ich ja irgendeine Predigt aus dem Römerbrief halten. Der Römerbrief hat 16 Kapitel und da gibt es einige Sachen, die ich schon mal gepredigt habe, über die ich auch lehren könnte. Wäre dann einfach gewesen, aber ich habe mir einfach gedacht, nee Fischi, du machst genau da weiter, wo du gestern Abend aufgehört hast und deswegen befinden wir uns jetzt am Ende des zweiten Kapitels. Es wird auch nicht so eine klassische Predigt, wie ich die normalerweise halte oder wie ihr die vielleicht gewohnt seid. Es ist eher so ein Mix zwischen Auslegungsvortrag und Predigt. Lasst euch überraschen, ist angerichtet. Okay? Heute haben wir es also mit Römer 2, 25 bis 29 zu tun und ich möchte einmal ganz kurz diese Verse lesen. Römer 2, 25 bis 29. Der Heilige Geist zeigt uns durch Paulus mit. Die Beschneidung ist wohl nützlich, wenn du das Gesetz auch hältst. Hältst du das Gesetz aber nicht, so bist du selbst aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. Wenn nun aber der Unbeschnittene das hält, was das Gesetz fordert, meinst du nicht, dass dann der Unbeschnittene dem Beschnittenen gleichgestellt wird? Und so wird der, der von Natur aus zwar unbeschnitten ist, aber das Gesetz hält, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und unter der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Denn nicht das ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch das ist nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht, sondern das ist ein Jude, der es inwendig und verborgen ist. Und das ist die Beschneidung, die eine Beschneidung des Herzens ist. Eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Eines solchen Lob ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Was hat der Apostel Paulus, der hier sehr, sehr alttestamentlich anmutende Verse uns mit auf den Weg gibt, mit diesen Worten bezweckt? Es geht hier um Jude sein, es geht hier um Beschneidung, es geht hier um Gesetz, alles alttestamentliche Begriffe. Aber das Zitat stammt, wie wir das ja auch gerade gehört haben, eben nicht aus Jesaja oder aus 3. Mose oder aus irgendeinem Teil des Alten Testamentes, sondern hier aus dem Römerbrief, aus dem ersten Brief des Neuen Testamentes. Nun, wir müssen dazu wissen, dass die Gemeinde in Rom, die diesen Brief bekommen hat und hier ausführlich belehrt wird, eine Gemeinde war aus Christen, die mehrheitlich aus nichtjüdischem Hintergrund kamen. Das heißt, sie hatten eigentlich keine Ahnung von alttestamentlichen Zusammenhängen. Die meisten von ihnen kannten sich da überhaupt nicht aus. Das heißt, sie waren wenig mit alttestamentlicher Theologie vertraut. Macht Paulus das jetzt, dass er hier diese Verse uns mit auf den Weg gibt oder den Römern damals auch, um die Christen in Rom mit alttestamentlicher Theologie vertraut zu machen? Zum einen ja, denn viele Dinge im Neuen Testament kriegen viel mehr Sinn und viel mehr Tiefe, wenn wir den alttestamentlichen Bezug bekennen. Was können wir uns schon darunter vorstellen, wenn zum Beispiel im Alten Testament dauernd vom Heiligtum die Rede ist? Wir sind im Heiligtum, mit Christus im Heiligtum. Das haben wir im Hebräerbrief, das haben wir in einigen anderen Teilen des Neuen Testamentes, wenn wir gar nicht wissen, was das ist. Ja? Oder wenn dann so beiläufige Dinge in den Evangelium stehen, wo man geneigt ist, das zu überlesen, als es dann zum Beispiel heißt, als Jesus starb, da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile. Da würde man ja normalerweise vermuten, ja, da ist irgendwas auseinandergerissen, weil das so eine gewaltige Aktion war. Aber wer dann das Alte Testament kennt, der weiß, dass viel mehr dahinter steckt. Denn das Allerheiligste, das war der Ort, wo Gott im Alten Testament, erst in der Stiftshütte und dann im Tempel, aber das wollen wir jetzt nicht so gewichten jedenfalls, das Allerheiligste war der Ort, wo Gott einmal im Jahr anwesend war in einer Wolke aus Feuer. Das muss man sich mal vorstellen. Du gehst irgendwo hin, schiebst irgendwie einen Vorhang zur Seite, das war der hohe Priester, der das gemacht hat, und dann stand er in einer Wolke aus Feuer, ohne zu verbrennen. Ähnlich wie bei Mose. Als Mose auf den Berg gegangen ist, da sah er einen Busch, ein Gewächs, das brannte lichterloh, aber es roch weder nach Rauch und hinterließ keine Asche, weil Gott aus dem Feuer heraus gesprochen hat. Und so musste man sich das im Alten Testament vorstellen. Der Alte Testament ging unter hohen Auflagen. Es würde wahrscheinlich schon allein eine Stunde, wenn nicht zwei, dauern, um allein die Auflagen euch zu illustrieren, die er zu erfüllen hatte, bevor er da überhaupt rein durfte. Dann ist er hineingegangen, diesen Vorhang zur Seite gezogen und stand mitten im Feuer der Gegenwart Gottes. So, weißt du was? Wenn du das Alte Testament nicht kennst, was nicht schlimm ist, aber wir haben ja das, wir haben es ja. Und wir haben eben auch diese Verse, die uns mitnehmen auf die Reise, um uns das Alte Testament zu illustrieren. Jedenfalls, wenn du das nicht kennst und betest, dann denkst du einfach, ja, okay, ich bete, das heißt, ja, ich sitze irgendwo und schicke meine Gebete in den Himmel und Gott hört sich das an. Ist ja im Prinzip nicht falsch, aber es ist viel mehr. Wenn du betest, so sagt die Bibel, dann begibst du dich im Geist hinter den Vorhang und stehst im Thronsaal Gottes, dort, wo Gottes Gegenwart leibhaftig ist. Dort, wo Gott damals im Alten Testament erschien, in einer Wolke aus Feuer. In diesen Raum trittst du hinein, wenn du im Namen Jesu vor dem Thron Gottes stehst. Und das ist nur so ein Beispiel, das uns zeigt, wie gut es ist, wenn wir uns auskennen im Alten Testament und falls wir das nicht können, wenn wir zumindest die neutestamentlichen Bezüge kennen, wo Paulus mit dem Alten Testament arbeitet, um uns in die Tiefe zu führen, um uns die Größe und Allmacht Gottes zu präsentieren. Deswegen ist ein Teil seiner Absicht hier aus dem Römerbrief, eben diese Gemeinde in Rom, die wenig Ahnung hatte von alttestamentlicher Theologie, dort ein bisschen mit hineinzunehmen. Jetzt hat er zwar nicht über das Heiligtum gesprochen, das habe ich jetzt illustriert, er hat von der Beschneidung gesprochen, aber auch dahinter verbergen sich tiefe geistliche Wahrheiten, das werden wir noch sehen. Das ist die eine Absicht. Die zweite Absicht, die er mit unseren 5 Versen, die ich gerade vorgelesen habe, also die letzten 5 aus dem 2. Kapitel vom Römerbrief, ist die, dass er uns zeigt, ein reines Zeichen, ein reines Ritual, ein reiner Vorgang ist nicht wert, wenn er nicht mit Leben gefüllt ist. Um welches Zeichen ging es hier? Es ging hier um das Zeichen der Beschneidung. Und das haben wir ja im Text gelesen. Paulus drückt sich aus, er sagt, es gibt die Beschneidung, aber wenn das nicht mit Leben gefüllt ist, wenn nichts dahinter steckt, ist es nichts wert. Dann ist es noch weniger wert als jemand, der nicht beschnitten war, aber eigentlich mit seinem Herzen Gott folgt. Das will er eigentlich in eigenen Worten so zum Ausdruck bringen. Und hierum dreht es sich heute. Ich möchte das mal vergleichen. Das Zeichen der Beschneidung. Und es stand nichts dahinter. Paulus sagt, es ist wertlos. Wir haben auch in unserer heutigen Zeit Rituale und Sakramente und Zeichen, die der gleichen Füllung bedürftig sind. Ich denke, die meisten von uns kennen dieses Zeichen. Ne? Das ist der sogenannte Browser von Microsoft. Ne? Ja, mit diesem Browser kommst du in das Internet. Das ist das Zeichen. Wenn du ins Internet willst, der Internetbrowser, manche haben auch Firefox, es gibt eine ganze Reihe von anderen. Ne? Wären jetzt viele zu nennen, aber ich will hier nicht die ganze Leinwand voll machen mit Browserzeichen. Ich habe mal so das Standardzeichen ausgewählt, aber jeder ja weiß, was das ist. Was mache ich? Ja, also ich habe meinen PC oder ich habe meinen Laptop oder diesen hier. Ne? Jemand hat mal gesagt, früher gab es das Märchen von Hans Kuck in die Luft, heute heißt es Hans Kuck auf Display, rennen sie dann immer da so rum. Ne? Da ist auch mal dieses Zeichen drauf. So. Was mache ich jetzt? Wenn ich ins Internet will, klicke ich auf dieses Zeichen und dann läuft ein Prozess ab. Ne? Entweder über ein LAN-Kabel oder über WLAN, über Telefonie, keine Ahnung. Auf jeden Fall komme ich durch einen Doppelklick auf dieses Zeichen, öffnet sich mir das Tor des World Wide Webs. Und da komme ich ins Internet. Was wäre jetzt aber so, wenn ich nur dieses Zeichen auf dem Rechner hätte, aber ich hätte keine LAN-Verbindung? Oder ich hätte meine Handyrechnung nicht bezahlt? Oder ich hätte kein WLAN? Dann könnte ich klicken, klicken und nochmal klicken, es wird denn überhaupt nichts passieren. Ne? Dann gibt es irgendwelche diffusen Meldungen, Internetverbindung nicht hergestellt oder keine Ahnung oder LAN nicht verbunden, ist ja egal. Auf jeden Fall könnte ich da draufdrücken, wie ich wollte, und es würde nichts aktiviert. Seht ihr, und genau das meint Paulus hier. Wenn ich nur ein Zeichen habe und mich dessen rühme, ich habe ein Zeichen, ja, ich bin ein Beschnittener, ne? Ich habe dieses Ritual über mich ergehen lassen, aber nichts dahinter steckt, dann ist es genauso wie dieses Icon, so sagt man in Neudeutsch, wo nichts passiert, weil keine Verbindung da ist. Vers 25 will genau das sagen. Die Beschneidung, sagt Paulus, ist wohl nütze, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du das Gesetz aber nicht, so bist du aus einem vermeintlich Beschnittenen in Wirklichkeit schon ein Unbeschnittener geworden. Kapitel 2, Vers 25. Ja, das habe ich gerade gelesen. Jetzt geht es also um das Bundeszeichen. Und die Überschrift über diese 5 Verse lautet: Das falsche Verständnis für das Bundeszeichen. Was ist ein Bundeszeichen? Zu jeder Zeit hat es seit Entstehung der Bibel eine Gruppe von Menschen gegeben, die sich für das Volk Gottes gehalten haben. Ob zu Recht oder zu Unrecht spielt jetzt mal erstmal keine Rolle. Es hat zu jeder Zeit eine Ansammlung von Menschen gegeben, die meinten, wir sind das Volk Gottes. Und jede Zeit und jedes Volk, die das von sich behauptet haben, wir sind das Volk Gottes, hatten ihr Aufnahmeritual. Oder von mir aus auch ihr Bundeszeichen. Und jede Gruppe und jede Menschengruppe, die sich für das Volk Gottes gehalten haben und dieses Aufnahmeritual hatten, dokumentierten mit diesem Aufnahmeritual, ich gehöre zum Volk Gottes. Das Aufnahmeritual beweist das. Genauso wie dieses E-Zeichen, was wir da vorhin hatten. Ne? Mein PC ist internetfähig. Ich kann das. Ne? Ob man das wirklich kann, hängt ja von etwas anderem ab. Das habe ich vorhin gesehen, aber habe ich vorhin gezeigt. Aber ich denke, ihr könnt mir folgen. Also, jede Gruppe, die sich für das Volk Gottes bezeichne, hatte ihr Aufnahmeritual zu allen Zeiten. Und da gab es unterschiedlich. Da gab es zum Beispiel auf der einen Seite die Juden. Ja? Das Aufnahmeritual der Juden war die Beschneidung. Durch die Beschneidung, das ist ja unser Thema, gehörtest du dazu. So meinte man. Dann gab es Jahrhunderte später die Katholiken. Auch die hatten ihr Bundeszeichen. Das war die Taufe, das war die Kommunion, das war die Beichte und das eine oder andere noch dazu. Und durch diese Zeichen dokumentierten sie, ich gehöre zum Volk Gottes, denn ich bin ja getauft oder ich hatte ja die Kommunion und ich gehe ja regelmäßig zur Beichte und vollziehe dort meine Rituale. Dann wieder etwas später kamen die Protestanten und die hatten auch ihr Bundeszeichen. Das war dann auch die Taufe, das haben sie auch von der katholischen Kirche übernommen, das ist geblieben. Aber dann hatten sie etwas Neues, das war die Konfirmation. Das machte den Unterschied aus. Du gehörst zum Volk Gottes, ja, warum? Weil ich konfirmiert bin. Du gehörst zum Volk Gottes, ja, warum? Weil ich getauft bin. Und so ging das weiter bis in die letzte Gruppe, mit der wir uns heute etwas mehr auseinandersetzen. Das sind die sogenannten Evangelikalen. Und die haben auch ihr Bundeszeichen. Einmal das Übergabegebet. Ich bin mal nach vorne gegangen und habe gebetet. Dadurch bin ich Christ geworden und anschließend, im Idealfall, danach habe ich mich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen lassen. Das ist so die grobe Übersicht. Wir gehören zum Volk Gottes, das ist der gleiche Ton in allen Zeiten, weil wir bei den Juden Mischen sind. Weil wir getauft, kommuniert, gebeichtet haben und so weiter. Weil wir die Konfirmation hinter uns gebracht haben, weil wir mal dieses Übergabegebet gesprochen haben. Sie wollten das damit dokumentieren und genau damit haben wir das Problem. Diese Übersichtstabelle dokumentiert zwei Probleme. Auf der einen Seite die Überheblichkeit des einen auf den anderen. Alle haben sich gegenseitig die Berechtigung, Volk Gottes zu sein, nämlich abgesprochen, wechselseitig. Und alle haben sich den anderen, die sich auch zum Volk Gottes zugehörig wähnten, haben sich für etwas Besseres gehalten. Das ist das erste Problem mit dieser Tabelle, das ist das erste Problem mit diesem Zeichen, das ist das überhaupt das Problem im Volk Gottes, eins der vielen, was wir haben. Also zwei Probleme werden mit dieser Tabelle dokumentiert. Einmal die Überheblichkeit des einen auf den anderen, dass man sagt, wir sind das Volk Gottes. Ihr doch nicht. Wir. Und man könnte auch bestimmt noch eine ganze Reihe dazu zählen, aber ich will mal diese vier Hauptgruppen einfach da lassen. Wir sind das Volk Gottes. Nein, wir. Da ist ein Baptist, ne? Der wohnt irgendwo, sagen wir in Norddeutschland, und sein Nachbar ist Jude. Und jeder fühlt sich dem anderen überlegen. Und der Jude bemerkt nun, dass der Baptist jeden Sonntag weg ist. Ne? Steigt mit seiner Familie ins Auto und braust vom Hof runter und ist dann nach 2,5 Stunden wieder da. Und dann fragt der Jude, was machst du denn da eigentlich? Du bist sonntags immer weg. Ne? Sonntag ist so ein Tag der Ruhe und du fährst rum und machst Stress und sagst die Kinder, jetzt zack, 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 hier, Beeilung, ne? Es ist schon 9:55. Ja, sagt der Baptist, ja, stimmt, gestern war es ein bisschen knapp, aber wir fahren jeden Sonntag in Gottesdienst. Ne? Ach so, den Gottesdienst. Ne? Ja, es geht eine ganze Zeit lang ganz gut so und man trifft sich dann ab und zu mal am Zaun und es gibt so das eine oder andere Gespräch, plötzlich fällt dem Baptisten was auf. Ne? Jeden Samstag, ne? Da steigt der Jude ins Auto, ne? Und die Kinder und zack rein und zack, zack, es ist schon spät und das gleiche Programm läuft wieder ab und dann fragt der Baptist den Juden, ja, was machst du da eigentlich immer am Samstag? Ne? Ja, am Samstag, da ist Schabbat, da fahren wir in die Synagoge, da haben wir unseren Gottesdienst. Ach so, ja, okay, ja, jetzt verstehe ich das, warum du hier samstags immer so einen Stress machst und so. Alles klar, kenne ich ja von Sonntag auch, ne? Naja, jedenfalls ist es irgendwann mal so, man kommt ins Gespräch und merkt, da sind gewisse Unterschiedlichkeiten, aber dann hat der Jude, dann hat der Jude plötzlich eine Idee. Während der Baptist mal einkaufen gegangen ist, ne, nimmt er seine Säge, legt sich unter das Auto und sägt bei dem Baptisten den Auspuff ab. Und da fragt der Baptist, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe mir das Recht rausgenommen, dein Auto zu beschneiden. Boah, sagt der Baptist, was du kannst, kann ich auch. Eine Woche später schnappt sich der Baptist einen Eimer Wasser und gießt das ganze Auto voll und seift es ab und spritzt es mit dem Gartenschlauch richtig ab. Und dann fragt der Jude, was hast du denn gemacht? Ja, wenn du mein Auto beschneidest, dann kann ich deins doch wohl taufen. Ne? Seht ihr, und so geht das hin und her. Aber wir merken, so viel steckt ja nun doch nicht dahinter. Und wir sehen, dass die Überheblichkeit des einen, der einen Gruppe, die sich zum Volk Gottes zugehörig fühlen, völlig fehl am Platz ist, wenn man sich da auf andere, wenn man da niedrig auf andere herabschaut. Das ist das erste Problem, was diese Tabelle dokumentiert. Aber es gibt noch eine zweite. Und das zweite Problem ist eigentlich das, was Paulus hier in diesem Text beschreiben will. Das ist die Wertung oder die Überbetonung des Bundeszeichens. Wir finden in den Versen 26 bis 28 nun folgende Aussage. 26 und 27 machen wir mal. Wenn nun der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz richtig ist, meinst du nicht, dass aus dem Unbeschnittenen schon ein Beschnittener geworden ist? Und so wird der, der von Natur aus nicht beschnitten ist, aber das Gesetz hält, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und unter der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Jetzt sagt Paulus, hier ist einer, der pocht auf dieses äußere Ritual. Der sagt, ich gehöre zum Volk Gottes, weil ich beschnitten bin. Und was ist mit dir? Warum unterziehst du dich diesem Ritual nicht? Du bist gar nichts. Du bist wertlos. Du gehörst nicht dazu. Aber Paulus sagt, wenn aber derjenige, der so beschimpft wird, eigentlich in Wirklichkeit das Gesetz hält, der Beschnittene aber sagt, oh, ich bringe alle äußeren Aussetzungen mit, dann ist derjenige, der eigentlich in seinem Herzen dem Wort Gottes nachstrebt und es umsetzt, eigentlich derjenige, der besser dran ist. Derjenige, der zum Volk Gottes gehört. Nicht nur der, der sich auf das äußere Ritual beruft. Offenbarung 2, Vers 9 und Offenbarung 3, Vers 9 bringt genau das zum Ausdruck. Da sagt Jesus nämlich höchstpersönlich in seinem Brief an die zwei Gemeinden, die hier angeschrieben werden, es werden Leute zu dir kommen, die sagen, sie sind Juden, aber sie sind's gar nicht, weil nichts dahinter steckt. Immer nur, wenn man sie anspricht, gehörst du wirklich zum Volk Gottes? Ja, ja, ich gehöre dazu, weil ich bin beschnitten worden. Und genau da ist das Problem. Der Verfechter des jeweiligen Bundeszeichens sollte ja eigentlich etwas dokumentieren. Nicht nur, dass er dazugehört, sondern dass er die jeweiligen Grundsätze dokumentiert. Man kann einfach nicht sagen, ich lebe doch mit Gott, weil ich beschnitten bin. Sondern es muss das Leben dann auch sichtbar sein. Ja, ich bin doch Christ, weil ich getauft bin. Wir hören ja das immer wieder. Gerade in der Evangelisation ist eins der ersten Sätze, wenn wir sagen, du hast so Jesus als deinen Retter angenommen, wieso, ich bin doch getauft. Mit anderen Worten, warum lädst du mich ein, zum Volk Gottes zu gehören? Ich gehöre doch dazu, weil ich habe doch das Bundeszeichen. Und genau hier ist das Problem. Wenn hinter dem Zeichen nichts steckt, so sagt uns dieser Text, wird derjenige, der das Zeichen nicht hat, aber in seinem Herzen danach lebt, dir ein Richter sein. Und Werner Bergmann sagt, deshalb war Israel gerichtsreif, weil die Herzen der Israeliten mit dem Gesetz nicht mehr verbunden waren, obwohl sie dieses doch durch die Beschneidung nach außen hin dokumentiert haben. Aber da war nichts da. Da war nur das äußere Ritual. Auf das haben sie sich immer wieder berufen. Wieso? Was hast du denn? Ich gehöre doch zum Volk Gottes. Nicht, weil ich Gott liebe, nicht, weil ich es lebe, sondern weil ich beschnitten bin. Mir kann keiner was. Und doch sagt Gottes Wort, so wird der, der von Natur aus unbeschnitten ist, aber das Gesetz vollbringt, dir ein Richter sein, der du zwar die Beschneidung hast, aber nichts steckt dahinter. Dieser Vers spricht also vom Richtersein und sagt, du pochst nur darauf, du pochst nur auf ein äußeres Ritual, du lebst nach dem Buchstaben dieses Rituals, aber wehe, es ist kein Leben dahinter. Und Paulus gebraucht jetzt diesen Verweis der Beschneidung, um uns im Prinzip das Gleiche zu sagen. Was ist denn uns, wir Evangelikalen, hier die letzte Gruppe, was ist denn unser Bundeszeichen? Wir sagen, ein evangelikaler Christ oder auch ein Freikirchler, du kannst jetzt da reinpacken, was du willst, wird man durch ein Übergabegebet oder wird man durch die Taufe. Aber was ist dein Übergabegebet wert, wenn du dein Herz wirklich nicht überliefert hast, sondern weil du nur das gemacht hast, was man von dir erwartet hat? Du hast das mal ausgesprochen, aber es hat kein Leben entwickelt. Du hast quasi das E irgendwo auf deiner Herzensfestplatte, aber da ist keine Verbindung da. Was ist es dann? Oder was ist mit der Taufe? Diese Rituale, diese Bundeszeichen, die sollen äußere Zeichen einer inneren Haltung sein. Da muss was hinterstecken, wie das LAN-Kabel hinter dem Browserzeichen. Da muss eine Verbindung da sein, sonst ist es nichts wert. Wenn die Verbindung nicht existent ist, ist kein Leben da. Und dann kannst du dich genauso in diese Verse mit hineinnehmen lassen, wie Paulus das hier von dem Beschnittenen schreibt, der nicht danach lebt. Denn was ist ein Explorer-Zeichen ohne LAN-Kabel oder ohne WLAN-Aktivierung oder wie immer man das nennen will? Ich lese nochmal Vers 28 und 29, dass das deutlich wird. Denn, sagt Paulus, nicht der ist ein Jude, und jetzt kannst du das Wort Christ auch für dich ruhig einsetzen, der auswendig ein Jude ist, auch nicht das ist eine Beschneidung, oder du kannst jetzt Übergabegebete reinsetzen, ja, wenn sie nur äußerlich vollzogen wird, sondern der ist ein Jude, der es inwendig ist, verborgen. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben, also per Ritual geschieht. Und das Lob eines solchen Menschen kommt nicht von anderen Menschen, sondern von Gott. Und hier haben wir genau diese Problematik. Ich nenne sie mal die Übergabegebetsproblematik. Wir sagen, wenn wir nach Rom schauen, wenn wir uns das Gebilde der römischen katholischen Kirche anschauen, ja, diese Kirche, die hat auch ihr Gutes, die hat auch viele Aspekte, die nachstrebenswert sind, aber es besteht uns dort zu viel aus Sakramenten. Katholische Kirche ist voll mit Sakramenten. Und der Begriff ist höchst schwierig. Ich will ihn auf eine verständliche Weise herunterbrechen. Was ist ein Sakrament? Ein Sakrament ist ein gefordertes Ritual oder auch ein gefordertes Gebet, dem man sich unterzieht, um die Gunst des auf sich zu lenken, ohne überhaupt zu verstehen, was das bedeutet. Also, ich gehe zur Beichte, ich sage dem Priester, das und das habe ich verbockt. Der Priester gibt mir irgendeinen Zettel mit, da steht irgendwas Lateinisches drauf, ein Ave Maria, und das muss ich dreimal sagen und währenddessen um den Dom spazieren gehen, und wenn ich das gemacht habe, dann ziehe ich Gottes Gunst auf mich. Ja, ich sage es mal so ganz platt. Ich weiß nicht, warum ich das machen muss, ich weiß auch nicht, was da passiert, aber bitteschön, wenn der Priester das von mir verlangt, dann mache ich's. Ja, oder mit der Babytaufe ist es genauso, ne? Der Säugling wird nicht gefragt, es wird ihm einfach übergestülpt, er hat keine Ahnung, was ihm da passiert, aber man meint, auch wenn wir das nicht so richtig verstehen, aber irgendwo wird diese Handlung die Gunst Gottes auf das Kind lenken. Oder auf den, der zur Beichte geht. Oder auf den, der ein Übergabegebet spricht. Weil man das so erwartet hat. Was es nun genau bedeutet, weiß ich nicht, aber ich mach's mal. Und wenn wir das so verstehen, wenn wir das nicht begriffen haben, was damit zusammenhängt, dann haben wir es tatsächlich mit dem ersten freikirchlichen Sakrament zu tun. Und ich bin der Meinung, die freikirchliche Bewegung in Deutschland ist in großer Gefahr, hier ein freikirchliches Sakrament einzuführen, wenn man nicht genau erklärt, was das heißt. Oder wenn man es so herunter reduziert, dass man den Begriff Übergabegebet eigentlich gar nicht mehr benutzen darf, weil eine Übergabe gar nicht stattfindet. Ich möchte das an einigen Beobachten illustrieren. Wir waren letztes Jahr, 2011, also vorletztes Jahr, in Wacken, hinter der Elbe. Ja, da sind diese hier, ne? Heavy Metal total, Heavy Metal Inferno. Da war alles da, was laut ist, und die Leute, die da reinkamen, oh, ich sag's euch. Da ging es zur Sache. Was haben wir da gemacht? Wir haben da einen evangelistischen Einsatz gemacht. Wir haben also mit Literatur dort gestanden am Ortseingang. Wir hatten einen umgebauten Doppeldecker, so ein Berliner Stadtbus, sah ganz toll aus. Und haben dann auf Leute gewartet, um mit ihnen Gespräche zu führen. Und die finsten Jungs, die sind dann gekommen, und wir hatten auch tolle Erfahrungen. Ich will auch gar nicht so einzeln darauf eingehen. Aber ich möchte sagen, wir hatten in diesem großen Team, was sich an mehreren Stellen dieses Dorfes positioniert hat, müsst ihr euch vorstellen, einem Dorf von 1300 Einwohnern wird innerhalb dieser Woche eine Stadt mit 80.000 Einwohnern. Ihr könnt euch vorstellen, was da los ist. Und an mehreren Stellen standen also irgendwelche Christen, die dort auf Jesus hingewiesen haben. Und da hatten wir einen Bruder dabei, der kam aus Schweden, konnte gebrochen Deutsch, und ich habe das beobachtet. Er hat sich einen also aus der Menge geschnappt, und sie waren dann kurz im Gespräch, und es dauerte nicht lange, da fragte der Schwede diesen Heavy Metal Freak, diesen Fan: Willst du mit mir ein Übergabegebet sprechen? Guckt ihn ganz groß an: Was soll ich mit dir sprechen? Ein Übergabegebet. Ich weiß gar nicht, was ist. Ja, ein Übergabegebet ist ein Gebet, wo man sagt, dass man jetzt mit Jesus leben will. Und dieser Heavy-Metal-Fan, der war so nett, der hat gesagt, ja, okay, das mache ich, ne, um dir einen Gefallen zu tun. Ja, ehrlich? Ja, ich mache das, um dir einen Gefallen zu tun. Ich weiß zwar nicht genau, was das bedeutet, aber wenn du meinst, dass das gut für mich ist, dann werde ich das mal machen. So, und dann standen die da und dann gab es ein Übergabebet. Ne? Also der Schwede, der betete das vor und der Heavy-Metal-Freak, der betete das nach und dann kam es zum Amen und dann schnappte der Schwede, der Heavy-Metal-Fan wusste gar nicht, was ihm blühte, er schnappte sich dann diesen Heavy-Metal-Fan, drückte ihn und sagte, so, jetzt bist du ein Christ und jetzt such dir sofort eine Gemeinde, um dich taufen zu lassen. Er sagte, Moment, was geht? Ne? Wie, ich bin Christ? Ja, du bist Christ jetzt, du musst dich jetzt taufen lassen. Wieso? Ich bin überhaupt nicht Christ geworden. Ja, aber du hast doch gerade das Übergabegebet gesprochen. Jetzt habe ich doch nur gemacht, um dir einen Gefallen zu tun. Ja, das wird schon irgendwie richtig sein für mich. Ne? Aber wir merken, der hat überhaupt noch gar nichts kapiert. Der wusste überhaupt nicht, was damit zusammenhängt. Er hat sich einem freikirchlichen Sakrament, ich drück's mal so aus, unterzogen. Aber es ist nichts passiert. Es ist nur dieses Explorerzeichen irgendwo auf ihn gekommen. Und vielleicht knüpft Gott irgendwie daran mal an und vertieft das. Das will ich nicht sagen. Aber definitiv, laut eigener Aussage, nein, ich bin doch kein Christ. Doch, du bist einer. Weil du hast jetzt und so weiter. Ich will es nicht länger ausführen. Ihr versteht, was ich meine. Andere Situation. Da gibt es eine Evangelisation. In dem Fall war es eine Jugendevangelisation über mehrere Tage. Überregional, groß aufgebaut. Eine Predigt, ganz nett. Mit Inhalten wie, weißt du was, Jesus will dein Freund sein. Weh dem, der sagt, dass das schlecht ist. Es ist in Ordnung, wenn man sagt, du fühlst dich einsam. Jesus ist der gute Hirte, er wird immer bei dir sein. Du hast keinen Freund, Jesus ist da, der dich tröstet, der dich in den Arm nimmt. Wehe dem, der das kritisiert. Aber mein kritischer Ansatz ist jetzt der, dass man die Predigt dort beendet hat und dann gesagt hat, jeder, der jetzt will, dass Jesus sein Freund wird und jeder, der jetzt will, dass er einen beständigen Begleiter hat, der ihn in den Arm nimmt und der ihn tröstet, soll jetzt nach vorne kommen und dann sprechen wir ein Übergabegebet. Und in dem Übergabegebet, da waren dann plötzlich so Formulierungen drin wie Buße, wie Sünde, wie Gnade. Und dann haben die Leute das nachgesprochen und dann hat man denen attestiert, jetzt seid ihr wiedergeboren. Und ich saß da, ich sagte, hallo, was ist passiert? Man hat sie zu Recht bekannt gemacht mit einem Freund der Sünder, mit einem, der sie versteht, hat sie auf den Weg gebracht, diesem Herrn Jesus mal zu vertrauen und mal überhaupt darüber nachzudenken, dass es sich lohnt, ihn in die Altersplanung mit einzubeziehen. Aber hat sie dann einem Ritual unterzogen, welches eine Neuwerdung, eine Errettung und eine Erlösung illustriert, ohne vorher über Gnade, Rettungsbedürftigkeit und Buße gesprochen zu haben. Und ich habe mir gesagt, Jungs, so nett ihr das hier auch aufgezogen habt, aber ihr verarscht die Leute. Das ist ja das Gleiche, als würde ich mich auf einen Blind Date einlassen, habe irgendwo eine Annonce gelesen im Internet, da und da bin ich, wenn du blonde Augen hast, blonde Haare hast und blaue Augen, nicht blonde Augen und blaue Haare, ne? Da passiert ja mal gar nichts. Und dann komme ich dahin und sage mir, na, ich will die nette Dame mal kennenlernen, ne? Ich bin verheiratet, das mache ich gar nicht, aber ich versetze mich mal 20 Jahre zurück. So, und ich würde dann dahin gehen, in der Meinung, mal jemand Nettes mal kurz so zu treffen, um mal zu hören, wer da so ist. Und die würde gleich die Ringe auspacken. Dann würde ich sagen, Moment mal, geht's noch? Ne? Also so weit waren wir hier ja noch gar nicht. Aber wisst ihr, genau das ist das Problem mit dem Übergabegebet. Es gibt Gemeinden, ja, die erwarten das einfach. Du, auch mal, wenn du so zwischen 15 und 25 bist, dann musst du dich mal irgendwann bekehren und dann fragt das Kind nach, was ist denn eine Bekehrung? Ja, du musst mal irgendwo bei so einer Veranstaltung nach vorne kommen und dann musst du so ein Gebet sprechen und der Rest, der wird irgendwie schon, ne? Ja? Aber wir merken, dass das nicht geht. Und wenn man dann Leute, die solchen Einladungen gefolgt sind, mal so 3 oder 4 Jahre, wenn man das sieht, dass da nichts passiert und wenn man da sagt, hör mal, was ist denn mit deinem Glaubensleben oder du entwickelst nichts und möchtest du nicht mehr mit reingenommen werden oder dieses oder jenes, was man alles sagen kann, dann kommt da meistens zum Ausdruck, wieso, ich habe doch da mal so ein Übergabegebet gesprochen, ich bin's doch. Aber du bist es vielleicht nicht. Was sagt der Herr zu Sardes, Offenbarung 3, Vers 1? Du hast den Namen, 3 Vers 9, glaube ich, ist es. Du hast den Namen, dass du lebst, doch du bist tot. Wenn ein bloßes Nachsprechen eines gut freikirchlichen formulierten Übergabegebetes Heil vermitteln sollte, ich sage euch eins, dann hat jedes Vaterunser auch heilsvermittelnde Wirkung. Weil in dem Vaterunser genau solche Worte vorkommen wie in dem Übergabegebet. Vergib uns unsere Schuld. Aber wir sagen doch auch nicht, dass jeder, der irgendwann mal das Vaterunser gebetet hat, dass er errettet ist. Wir verstehen es. Oder Konfirmationsgelöbnis. Wisst ihr, was die Leute im Konfirmationsgelöbnis sagen? Die stehen dann da mit 15 Jahren, haben hoffentlich einigermaßen eine gute Ausbildung hinter sich gebracht, aber sie stehen dann da und zitieren teilweise aus dem Heidelbecher Katechismus. Ich habe es von einem Konfirmanden gehört. Da heißt es, was ist dein einzigster Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich nicht mein, sondern meines Heilandes bluterkauftes Eigentum bin. Bitte schön, was soll man dem noch hinzufügen? Aber es steckt nichts dahinter. Es ist keine Bewegung der Heilsbedürftigkeit vorher durchs Herz gegangen. Es ist keine Rettungsbedürftigkeit durchs Herz gegangen. Und deswegen ist es nur das Zeichen. Und Geschwister, sogar bei der Taufe kann das passieren. Ich war in einer Gemeinde gewesen, da werden alle mit 15 getauft, ob die bekehrt sind oder nicht. Du bist 15, 16, 17, jetzt wird es Zeit, dass du ins Wasser kommst. Mich wundert nicht, dass sie da noch Nachdruck verleihen oder so, ne? Aber das war so Tradition in der Gemeinde. Ja, und dann sind die alle ins Wasser gegangen und dann dachten sie, jetzt ist ja alles klar, ne? Die Taufe, sogar die Neutestamentliche und nicht diese Babyzwangsbefeuchtung oder so, wie man das in manchen Orten sagt. Ich habe das hinter mich gebracht. Und trotzdem ist es nicht echt. Egal, ob sich das Neue Testament nicht groß oder klein taufen lässt. Wenn nichts dahinter steht, ist es nichts Echtes. Denn was will die Taufe? Die Taufe ist nur ein äußeres Zeichen einer inneren Haltung. Denn ich drücke damit aus. Ich bin mit Christus gekreuzigt, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, der dort am Kreuz hing. Da bin ich gekreuzigt. Und durch die Taufe bringe ich zum Ausdruck, ich bin wieder auferstanden. Wenn du aber gar nicht mit Christus gekreuzigt worden bist, kannst du auch nicht auferstanden sein, wenn das ein Ritual war, wenn das eine Tradition war. Und zum Abschluss dieser Thematik, lesen Sie mal Vers 29, da sagt Paulus, sondern das ist ein Jude, der es inwendig ist, verborgen. Die Beschneidung des Herzens ist nur dann eine Beschneidung, wenn sie eine Beschneidung im Geist ist. Und wer im Geist beschnitten ist, wer den Heiligen Geist mit ins Spiel bringt, jetzt in der ganzen Ritualthematik, der darauf baut, der bekommt Lob von Gott und nicht vom Menschen. Paulus will damit zum Abschluss sagen, und er will uns zeigen, dass die Berufung auf ein Bundeszeichen wertlos ist, wenn es bloße Zugehörigkeit dokumentiert. Ich gehöre zum Volk Gottes, weil ich. Das will ich durch das Bundeszeichen zum Ausdruck bringen. Genau das ist falsch. Ich habe das gemacht oder ich habe das erlebt, weil ich dann zeigen will, ich bin anders geworden. Das ist der Punkt. Wenn kein Leben dahinter steckt, dann ist es genauso wertlos wie das Brauserzeichen. Und jetzt spricht Paulus von der wahren Beschneidung in seinem letzten Vers. Er sagt, die wahre Beschneidung, das ist das Eigentliche, was zählt. Und er nimmt uns mit auf die Reise, was er damit meint. Schon Stephanus hat es gesagt in seinem Streitgespräch zu den Pharisäern, die es so genau mit dem Gesetz genommen haben. Er ist aufgestanden und hat gesagt, ihr an Herz und Ohren Unbeschnittenen, ihr habt zwar das Äußere der Beschneidung erlebt, ihr habt zwar das Messer der Beschneidung an euch vollzogen, oder es wurde mit dem Messer vollzogen, aber das Schwert des Geistes habt ihr nicht an euch rangelassen, darum seid ihr an Herz und Ohren Unbeschnitten. So drückt es Stephanus aus. Im Philipperbrief führt Paulus das weiter aus. Da sagt er, Philipper 3, Vers 3, wo er auch von der wahren Beschneidung spricht, das ist Dauerthema in den Briefen des Paulus, da sagt er, wir, die Wiedergeborenen, die es mit Jesus erlebt haben, wir sind die rechte Beschneidung. Denn wir dienen Gott in seinem Geiste und rühmen uns Jesu und verlassen uns nicht auf das Fleisch, das sich irgendwelchen Ritualen unterzogen hat. Und wieder in Kolosser 2, Vers 11 wird auch von der wahren Beschneidung gesprochen. Paulus drückt es in folgenden Worten aus. Er sagt, in Christus, in ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, als ihr nämlich eure fleischlichen Leib abgelegt habt bei der Beschneidung durch Christus. Der Unterschied ist, das Messer der Beschneidung. Ja, also die Beschneidung aus dem Alten Testament war eine Beschneidung mit einem Messer, mit einem Schnittmesser, und die Beschneidung, worum es wirklich geht, wird vollzogen mit dem Schwert des Geistes. Das sollst du an dich heranlassen. Das soll dich beschneiden. Das soll dich trennen von alten Gewohnheiten. Das soll dich befreien von den Ketten, die dich binden. Deswegen ist Christus gekommen. Für wahre Beschneidung kann man jetzt auch ganz beliebig etwas anderes einsetzen. Wahre Taufe, wahres Übergabegebet. Aber nur wenn etwas dahinter steckt, dann ist es wertvoll, dann hat es seinen Sinn. Ich fasse zusammen. Die Begriffe Übergabegebet oder von mir aus auch Taufe sollen etwas illustrieren. Sie illustrieren Veränderung, Auferstehung und Leben. Das muss da sein. Aber die Frage ist, lebt es auch in dir, dieses Zeichen, oder das, was du damit dokumentieren willst? Ist es in deinem Herzen? Ist es echt? Ist es, um beim Browserzeichen zu bleiben, mit dem himmlischen Netz verbunden? Das, was du durch das Zeichen dokumentierst? Wir sollen dem Herrn gefallen in dem, was wir sind, nicht in dem, was wir durch das Zeichen dokumentieren wollen. Denn nicht die Fassade macht die Gemütlichkeit eines Hauses aus, sondern die Inneneinrichtung. Nicht das Etikett einer Sprudelflasche löscht den Durst, sondern der frische Inhalt. Und nicht der Ring macht eine Ehe aus, sondern die praktizierte Liebe. Und nicht die Beschneidung macht den wahren Juden aus, sondern das, was er durch die Beschneidung dokumentieren will. Versteht diese Predigt bitte jetzt nicht als einen Aufruf zur Perfektion. Ja, ich muss das also leben, ich muss das also bringen, das ist nicht damit gemeint. Aber es ist ein Aufruf, sich wirklich mit ganzem Herzen an den zu binden, der perfekt ist. Und das ist Jesus. Gott segne euch. Amen.